Ich hoffe, Sie sind frisch dabei, alle, die wir hier sind, und möchte mit Ihnen durch einen Text gehen, der eigentlich ein bisschen happig ist. Er ist nicht so lang wie der vom letzten Sonntag, aber da steckt so einiges drin und wir können nicht alles so direkt angehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Predigten hören. Es gibt so manche Themen, da denke ich, oh, der Text kommt, jetzt bin ich gespannt, was dazu gesagt wird. Und dann gibt es manche Predigten, wo diese Spannung bis zum Ende bleibt und dann kommt irgendwann das Amen und sagt, warum hat er das jetzt ausgelassen? Und es wird auch heute so sein, dass Sie vielleicht so denken, ein Thema lasse ich ein bisschen weg, nicht weil ich Angst davor hätte, sondern weil es zu umfassend ist und man mehr dazu sagen müsste, als es als ein Seitenthema so in der Predigt zu nehmen. Wir werden manche Sachen anstupsen und ich möchte Ihnen einfach Dinge mit nach Hause geben, zum Nachdenken, und Sie können nachher weiterlesen in der Apostelgeschichte nach Kapitel 8, um sich so ein Gesamtbild von den Dingen zu schaffen. Zunächst hätte ich aber mal eine Frage. Wann ist man, ich frage es, klingt erstmal ziemlich billig, aber es wird deutlich, dass sie im Text seinen Hintergrund oder ihren Hintergrund hat. Wann ist man eigentlich Christ? Wenn man erkennt, dass man Sünder ist, es einem leid tut und um Vergebung bittet? Reicht das? Wenn man sein Leben Gott anvertraut? Ist man Christ, wenn man das getan hat? Was fehlt noch? Wie bitte? Glauben? Ja, das ist das, was die Bibel eigentlich als Glauben beschreibt. Muss man getauft sein, um Christ zu sein? Muss man den Heiligen Geist haben, um Christ zu sein? Kann man an Jesus Christus glauben, um Vergebung der Sünde gebeten haben, ihm sein Leben anvertraut haben und den Heiligen Geist nicht haben? Oder geht das nur, wenn man nicht getauft ist gleichzeitig? Also A plus B plus C oder A plus C oder A plus B ohne C? Das ist teilweise das Thema des Textes. Sie machen da keine binomische Formel von oder sowas. Aber das kommt vor im Text. Das war mal so eine Vorwegfrage. Wir werden nachher vielleicht gemeinsam stutzen, falls Sie sich nicht jetzt schon eben Gedanken gemacht haben, wo das wohl im Text steckte. Aber wir fangen vorne an. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und wir haben den Text mit drauf. Die ersten Verse zu unserem Thema. Wie die Samariter zum Glauben kamen. Klingt vielleicht einfach ziemlich platt, dieses Thema, ist aber eigentlich ziemlich hochinteressant, weil das hat eine besondere Geschichte. Und die Frage ist, wie man das versteht, was da so berichtet wird und vor allen Dingen, wie man, wenn man das versteht, das in Zusammenhang setzt mit dem eigenen Christwerden oder mit dem Christwerden heutzutage. Und da gibt es dann bestimmte Fragen in diesem Text, die zu durchaus unterschiedlichen Haltungen führen und auch zu durchaus unterschiedlichen Hingehensweisen, Umgehensweisen. Sie werden teilweise mit dem Thema heute begründet finden, zum Beispiel Segenshandlungen von kirchlichen Amtspersonen, die als notwendig gesehen werden, um zum Beispiel den Heiligen Geist zu geben. Ganz verschiedene Sachen, die in der Kirchengeschichte und auch in der neueren Geschichte der Gemeinden ziemlich heikle Fragen aufwerfen. Also so viel zum Thema Spannung, aber jetzt geht's vorne los. Es war eben schon gesagt worden, bei der Schriftlesung, dass wir direkt anschließen an Stephanus und seinen Tod. Falls Sie letzten Sonntag da waren, wissen Sie, worum es geht. Stephanus hatte gepredigt, hat sehr deutlich gesagt, auf die Anfrage, nachdem er angeklagt worden ist, wer Jesus Christus ist und dass die Juden, die ihn da verklagten, vom Hohen Rat ein dickes Problem hatten. Die Folge war, er ist mehr oder weniger gelyncht worden. Auf jeden Fall ist er gesteinigt worden und starb als, so weit ist die Geschichte überliefert, als erster Märtyrer, also als erster, der um seines Glaubens willen getötet wurde. Und der erste Satz ist sozusagen noch die Szene aus dieser Steinigung. Saulus, Er kommt später noch häufiger vor in der Bibel, im Neuen Testament. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Fällt Ihnen was auf? Ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Ich möchte Ihnen einen Satz in Erinnerung rufen, den ich Ihnen so als Ja, Nein, halten Sie es für richtig, Satz in den letzten Wochen öfter mal vorgelegt habe. Je mehr Gott eine Gemeinde segnet, desto weniger Schwierigkeiten hat sie. Können Sie sich erinnern? Ich glaube, die meisten haben diesen Satz verneint. Wir haben das schon gesehen, dass Gott die Gemeinde gesegnet hat und es kamen Probleme von innen und es kamen Probleme von außen. Was wir heute sehen, ist aber, dass nicht nur Schwierigkeiten kommen, wenn Gott die Gemeinde segnet, sondern noch ein obendrauf. Dass Gott die Gemeinde segnet durch Schwierigkeiten. Das war vorher auch schon zu entdecken, aber das möchte ich jetzt mal so formulieren. Der größte Segen, den man erleben kann, entstand durch das größte Leid. Wissen Sie, was ich meine? Dass Jesus am Kreuz starb, ist das unvorstellbarste Leid, was man sich vorstellen kann. Der heilige Sohn Gottes, völlig gerecht, stirbt zu Unrecht und doch nach Gottes Plan am Kreuz. Und der größte Segen, den es in dieser Welt gibt, nämlich die Versöhnung mit Gott, die Erlösung, die Vergebung der Sünden, entsteht aus diesem Leid. Es begründet in diesem Leid, was jemand trägt. Und hier sehen wir in dieser Geschichte, dass das Evangelium verkündigt wurde an anderen Orten, weil in Jerusalem die Verfolgung entstand. Vorher ging es alles um Jerusalem. Jetzt wurden welche in Judäa zerstreut und es geht noch weiter nach Samaria. Und wer die Apostelgeschichte gut im Kopf hat und sich an die ersten Verse erinnert, im ersten Kapitel, in den Hauskreisen wurde das ja auch so durchgegangen, da erinnert man sich an einen Vers, Kapitel 1, Vers 8. Und da fällt uns was auf. Dass Gott nämlich dieses Leid, diese Verfolgung benutzt, um seinen Plan, den er längst hatte, umzusetzen. Da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, so sagt Jesus den Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wissen Sie, was jetzt kommt? Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das war ein Programm. Und dieses Programm wird von Gott durchgezogen und er gebraucht die Verfolgung, er gebraucht den Märtyrertod des Stephanus dazu, dass etwas in Gang kommt, was er will, was aber zunächst subjektiv für einen persönlich erstmal Leid ist. Was hätten Sie gedacht? Hätten Sie in einem dieser Häuser gesessen, wo Paulus durch ist oder damals noch hieß er noch Saulus und hat die Leute weggeschleppt? Stellen Sie sich vor, Sie wären 15 gewesen und die Eltern sind weg. Dieser Stephanus, hätte er nicht seinen Mund halten können? Warum musste der so einen Aufruhr machen? Warum musste er so einen Stress machen? Warum konnte er nicht einfach abholen? Der ist schuld, dass meine Eltern weg sind. Können Sie sich das vorstellen? Ich kann mir das brühwarm vorstellen. Musste sich darstellen oder was wollte der? Man könnte auf diese Gedanken kommen. Vielleicht gibt es manchmal sogar Situationen, wo diese Gedanken gerechtfertigt sind, weil jemand das tatsächlich wollte und Stress erzeugt, weil er ungehorsam war, weil er sich selbst darstellen wollte. Aber es gibt eben diese Situation und die macht Gott deutlich, oder so macht Gott deutlich, ist nicht der Stressfaktor, weil Stephanus sich selbst irgendwo beweihräuchern wollte, sondern weil er gehorsam war, konsequent war. Und dann entstand eine Verfolgung, die aber in Gottes Plan war. Und dieses Leid, was da gezeigt wird, von dem da geredet wird, ist etwas, was eine große Rolle spielt, als Werkzeug Gottes Plan umzusetzen. Ist das logisch? Ist das nachvollziehbar? Wenn das so ist, wie gehen wir dann selbst mit Leid um? Ist in unserem Denken einkalkuliert, kommt das vor, dass Gott durchaus Leid in unserem Leben gebrauchen kann, um sein Werk in Gang zu bringen? Oder ist Leid immer nur was, gegen das wir anbeten? Jetzt möchte ich nicht missverstanden werden. Wo man leidet, darf man Gott unvoreingenommen und ganz frei seinen Wunsch sagen, dass man von diesem Leid befreit werden möchte. Aber man sollte auch die Ohren offen haben und das Herz aufmachen und hören auf das, was Gott einem vielleicht deutlich machen möchte. Und die Wege, die Gott aufmachen möchte, die Türen, die Gott aufmachen möchte, durch dieses Leid. Bei mir oder vielleicht auch erst bei anderen. Vielleicht gebraucht mich Gott oder Gott mich und mein Leiden, um anderen die Tür aufzumachen. Vielleicht müssen wir umdenken bei manchem Leid, was wir persönlich erleben oder mancher Krise, die wir persönlich erleben, weil Gott ja einfach bei anderen Leuten Segen austeilen möchte und wir haben so eine Anti-Haltung gegen Gott, gegen das, was Gott mit uns macht und wollen ihn praktisch uns im Weg stellen. Es ist wichtig, dass man weder aus der einen noch der anderen Schiene irgendein Gesetz macht und von vornherein weiß, das ist jetzt die Nummer und das ist jetzt die Nummer. Aber es ist so, und das Prinzip sollten wir uns festhalten, dass Gott Leiden und auch Verfolgung benutzt, um seine Gemeinde zu bauen, den Einzelnen aufzuerbauen. Nicht nur mich, vielleicht hauptsächlich die anderen durch mein Leid. Wir gehen jetzt weiter im Text, aber ich wünsche mir, dass das ein Gedanke ist, den wir für uns festhalten. Und wenn wir Leid erleben, dass das eine Variation ist, über die wir nachdenken, was Gott vielleicht mit uns machen möchte. Gott erfüllt seinen Plan. Was war das eigentlich mit Samaria? Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen. Oben steht in Judäa und Samaria und wir gehen jetzt einen Schritt weiter im Text und schauen uns ab Vers 5. Die Verse 5 bis 8 an und springen dann nochmal, das hat seinen Grund. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Verbinden Sie was mit Samaria? War das dieses Volk, was so barmherzig war? Sie kennen das Gleichnis von Jesus mit dem barmherzigen Samariter? Warum hat er das gewählt? Nun, Sie erinnern sich an diesen Typen, der da verfolgt, geschlagen im Graben lag, ausgeraubt worden war und dann kam ein Priester und ein Levit vorbei, die Frommen, von denen man erwartet hätte, dass sie ihm helfen. Aber sie konnten nicht. Ich weiß nicht, ob die Kleider zu sauber waren oder was da sonst war. Jedenfalls wollten sie nicht. Und dann sagt Jesus, kam dann Samariter vorbei. Und warum nennt er den Samariter? Weil das eigentlich jemand ist, der mit den Juden nichts zu tun hat. Die Juden liefen normalerweise von Galiläa, wenn sie nach Jerusalem wollten, um Samarien herum, um dort nicht durchzumüssen. Samaria vom Hintergrund war eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen zusammengewürfeltes Volk. Es waren Leute, die, wie sagt man den Fachausdruck, kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn, die umgepflanzt worden waren, umgesiedelt worden waren, nachdem die Juden aus den Gegenden in Gefangenschaft gebracht worden waren. Und dann gab es ziemlich Durcheinander und die Löwen fielen ein und so weiter. Und dann ging es darum, dass diese Leute dann, weil das so von Obersten befohlen worden war, Unterricht im Judentum bekamen, um diesem Gott zu dienen, sodass dieses Chaos aufhört im Land. Sie können das nachlesen im Alten Testament. Wühlen Sie mal ein bisschen, dann haben Sie die Geschichte genauer. Also waren das irgendwelche Leute, die dann jüdische Lehre und das Alte Testament gelehrt bekommen kann, die fünf Bücher Mose. Aber es war, um das jetzt mal kurz zu fassen, so ein bisschen im Überblick, immer eine Spannung da. Die Samariter wollten später den Juden helfen, als sie den Tempel wieder aufbauten. So 400 vor Christus rum. Aber die Juden wollten das nicht. Und dann haben die Samariter versucht, dagegen anzugehen. Ist eine wilde Geschichte, Sie können sich da zu Hause mehr drüber Gedanken machen. Aber der Punkt ist, dass, und das, was wichtig ist für diese Geschichte, ist, dass die Samariter nicht gerade die Freunde von den Juden waren. Sie kennen übrigens wahrscheinlich noch eine Frau, die Samariterin ist. Kommen Sie drauf? Johannes Kapitel 4. Die Frau am Brunnen. Und diese Frau am Brunnen sagt einen Satz, der deutlich macht, dass die Samariter, wie es auch wirklich war, zumindest die fünf Bücher Mose akzeptierten und sie erwarteten jemanden, einen Propheten. Also da war eine Erwartung von einem, der kommen sollte, wie das auch bei den Juden war. Und diese Frau am Brunnen spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus, der Gesalbte, genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sagt zu ihr, ich bin's, damit ihr redet. Aber der Hintergrund ist jetzt, dass die Samariter also auch jemanden erwarteten. Aber auf der anderen Seite eine Art Feindschaft oder Hass mit den Juden da war. So sieht es aus, wenn man Berichte liest. Und warum erzählen wir dann das? Weil Philippus sich aufgemacht hat und sich hingestellt hat und von Christus gepredigt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Das war nicht noch ein Ort. Wir haben in Friedberg Freiversammlung gemacht und dann sind wir auch noch nach Bad Nauheim gegangen. Sondern da war was anderes in der Luft. Und der Philippus war mutig und ist hingegangen. Gottes Plan, die Samariter zu erreichen, hatte nicht nur Leid und Verfolgung, den Tod des Stephanus, was ja persönlich auch erstmal eine Tragödie ist, eingespannt in seinen Plan. Dazu gehörte auch noch, nach dem Mut von Stephanus und seiner Gradlinigkeit, der Mut von Philippus. Wenn Gott Menschen erreichen will, braucht er andere Menschen, die bereit sind, sein Wort deutlich zu sagen, kompromisslos zu sagen, ohne Angst vor den Folgen zu sagen. Vielleicht mit einem Bibbern, aber nicht zurückschrecken davor. Und dann wird Gott. In diesem Fall sehr intensiv. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Jetzt kommt der Punkt, den wir auslassen. Warum tut Philippus und im letzten Kapitel Stephanus diese Zeichen und Wunder, vor denen wir woanders lesen, dass es eigentlich Zeichen der Apostel waren? Das ist die Frage, welche Art von Zeichen und Wundern waren das? Und inwiefern waren das nur die Apostel oder inwiefern war das nur in einer bestimmten Zeit, wo sowas stattfand? All diese Fragen sind sehr interessant und sticheln den einen oder anderen. Aber wir haben heute Morgen in dem Gesamtzusammenhang nicht die Zeit, das zu machen. Vielleicht komme ich noch dazu, sonst macht es der Nächste. Was ist hier passiert, als Philippus gepredigt hat? Wir sehen die Zeichen und Wunder, wir sehen, dass die Menschen glaubten und dass die Menschen sich taufen ließen. Und jetzt ist meine Frage, waren das Christen? Am Ende von Vers 12. Waren die Leute Christen? Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Haben Sie Ihre Antwort gefunden? Es ist wichtig, dass Sie sie für sich in Gedanken haben, wenn wir weiterlesen. Können sich natürlich denken, dass es Hintergründe hat. Normalerweise würden wir sagen, ja, oder? Das klingt doch so wie sonst auch im Neuen Testament. Wir gehen zum nächsten Text, ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Was soll das denn? Was war denn der Philippus für einer? War der Neuling? Müssen die erstmal checken, was der da so gemacht hat? Ich meine, der war früher in Jerusalem, war einer von den Diakonen und jetzt zieht er los, predigt in Samaria und da passiert richtig was. Erstmal gucken, ob das mit rechten Dingen zugeht. Johannes war einer, der hat mal gesagt, aufgrund von dem Verhalten der Samariter, der wollte am liebsten Feuer und Schwefel, glaube ich, war es, auf sie herabregnen lassen. Da war mal nicht so gut zu sprechen auf die Samariter. Was haben die für eine Funktion, die beiden? Warum geht das nicht ohne die? Als sie hinabgekommen waren, beteten sie für sie, also die beiden, für die Leute dort, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Waren die jetzt Christen? Schwierig, oder? Ich nehme sie mit rein. Das ist ein bisschen Bibelstudium, aber das macht ja nichts. Es geht um Gottes Wort und wir wollen ein bisschen dran arbeiten. Waren die jetzt Christen oder nicht? Und die Frage ist dann nachher, wie ist denn das heute? Gibt es diese Zweiteilung von erstmal zum Glauben kommen und der Heilige Geist kommt hinterher? Nicht automatisch. Und der letzte Vers, dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Brauche ich eine Amtsperson, wenn ich Christ werde? Hat Philippus nicht gereicht? Da muss ein Apostel kommen und mir die Hände auflegen und dann erst bekomme ich den Heiligen Geist und dann erst bin ich richtig Christ? Oder gibt es eine Zwei-Stufen-Zündung? Du bist zwar gerettet, wenn du glaubst und um Vergebung bittest, aber so richtig durchschlagen tut's erst, wenn der Heilige Geist auf dich fällt. Da gibt es eine Menge unterschiedlicher Haltung dazu. Kirchenspaltung könnte man fast meinen. Grundsätzliche Unterschiede in Gemeinden unter Christen. Darum ist das nicht so ein Larifari-Text. Und darum gehen wir auch so am Text vor, weil ich nicht irgendwie noch was erzählen will, sondern weil wir das zusammen durchgehen wollen. Gibt es zwei Stufen beim Christwerden? Die erste wäre Bekehrung, Glaube, Buße, Taufe in diesem Fall. Und dann hinterher, per Handauflegung, noch das Fallen des Geistes auf diesen Menschen. Manche behaupten, dass es so ist. Wie würden Sie das jetzt prüfen in der Bibel? Wie gehen wir damit um? Wir müssen ja herausfinden, was Gott wirklich denkt, wenn wir das an diesem Text nicht klar können. Und wenn ich etwas, und das ist jetzt ein Grundprinzip, herausfinden möchte in der Bibel, dann geht es so, dass ich mir einmal angucke, was es für praktische Beispieltexte gibt, wo erzählt wird, wie etwas abläuft, aber eigentlich die konkreteren Informationen, die saubereren Dinge, wo ich mir wirklich ein klares Bild von machen kann, sind die Lehraussagen. Also wo nicht nur ein Ereignis beschrieben wird, sondern wo zum Beispiel Paulus in seinen Briefen das aufrollt und erklärt, was es da auf sich hat mit diesen Dingen. Und wenn wir diese Texte im Neuen Testament durchgehen, das tun wir jetzt nicht, dann finden wir in diesen Lehrtexten, wo also was erklärt wird vom Heiligen Geist und wie er kommt, überhaupt keinen Anlass dafür, dass man erst Christ werden kann, Vergebung hat, errettet ist und nicht im gleichen Moment den Heiligen Geist bekommt. Die Lehrtexte in der Bibel sagen das andere. Was hat es jetzt hiermit auf sich? Wir schauen uns noch ein paar andere Beispieltexte an. Nur ganz kurz, zurück in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Die Pfingstpredigt von Petrus und dann tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Drei Dinge. Glaube, Buße, Taufe und Heiliger Geist. Wie ist es hier beschrieben? Tut Buße und glaubt und bringt das äußerlich zum Ausdruck und dieser Glaube, der auch äußerlich zum Ausdruck gebracht worden ist, der Glaube bewirkt, dass, so lesen wir es im Neuen Testament anders überall, der Heilige Geist euch gegeben wird, weil in dem Moment, wo ihr Buße tut und zum Glauben kommt, Gott von seiner Seite euch zu seinen Kindern macht. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Das ist ein deutlicher Satz. Zwei Kapitel weiter, in Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, wird beschrieben, wie die ersten Heiden zum Glauben kommen. Und da heißt es, nochmal der Schluss von Petrus' Predigt dort, diesem Christus geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und jetzt Vorsicht, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen von den Juden, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Das war so wie Pfingsten. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Kleiner Satz, wenn Sie mal mit Mormonen zu tun haben, ist das ein Knackpunkt, der Ihre ganze Lehre aus den Angeln hebt. Die lehren nämlich, dass man erst getauft werden muss und dann den Heiligen Geist bekommt. Wenn man an diese Stelle geht, kommen die ins Flattern. Das ist mir mal aufgefallen, aber das war nur so nebenbei. Aber was wir hier sehen, dass der Heilige Geist kommt, Sie haben scheinbar geglaubt, der Heilige Geist kommt auf Sie und hinterher sagt Petrus, na, wenn wir das sehen, an diesem Zeichen deutlich damals, dass der Heilige Geist auf euch ist, dann taufen wir euch auch. Also da ist die Reihe, wieder hören, scheinbar glauben, wird nicht ausdrücklich erwähnt. Der Heilige Geist kommt auf sie und hinterher ist die Taufe. Hand auflegen? Petrus war wahrscheinlich selbst überrascht, was da passiert. So klingt es. Also wir können kein Gesetz aus der Reihenfolge machen, wie sie hier steht in der Apostelgeschichte 18. Das ist wichtig. Aber dann ist noch die Frage offen, wie können wir erklären, wie lässt sich erklären, was hier passiert ist? Warum kommen Menschen zum Glauben und haben nicht gleich den Heiligen Geist? Kann das heute auch so sein, wenn es damals so war? Was auffällt, ist der Zusammenhang mit Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir haben das vorhin gelesen, Sie kennen den Vers noch. Dass zuerst in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt das Evangelium gepredigt wird. Wir haben Jerusalem an Pfingsten, Judäa, zwischendrin weiter, in der Zerstreuung wird nicht weiter nochmal erwähnt. Dann haben wir Samaria, hier in Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, und wir haben die Heiden in Kapitel 10. In Kapitel 10, als die ersten Heiden zum Glauben kommen, und Petrus kriegt ein Privatseminar vorweg von Gott, um ihm deutlich zu machen, dass es überhaupt möglich ist, dass Leute, die nicht Juden sind, zum Glauben kommen, die richtigen Heiden an Christus glauben können, da hat Petrus ein Privatseminar. Aber in Kapitel 10, bei dieser Geschichte, wo Heiden zum Glauben kommen, da sehen wir, dass Petrus dabei ist. Er ist der, der predigt. Er ist direkt da. In Apostelgeschichte 8, bei den Samaritern, ist nur Philippus da. Und scheinbar hakt da was. Ich sage, scheinbar hakt da was, weil ich einen Vers im Kopf habe, den ich Ihnen jetzt vorlese, der meines Erachtens der Schlüssel dafür ist, das zu verstehen, was hier passiert. Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus, so sagt Jesus zu Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir, Katholiken kennen diesen Satz, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ich denke, das hier ist ein Schlüsselerlebnis. Petrus war auf menschlicher Seite die Hauptfigur am Pfingsten. Er ist aufgestanden und hat den Leuten das erklärt. Petrus wird geholt, kommt nach Samaria, und als er kommt und die Sache anschaut und den Leuten die Hände auflegt, kommt der Heilige Geist und damit ist Neues Testament. Die Leute konnten vorher, auch alttestamentlich, schon an Jesus glauben. Jesus war der Messias. Sie waren auf seinen Namen getauft. Aber Neues Testament, dass der Heilige Geist auf sie kommt, findet da statt, wo Petrus dazukommt. In Kapitel 10 bei den Heiden, ich hoffe, ich bringe sie jetzt nicht zu sehr durcheinander, wenn ich hier so durchschwirre, in Kapitel 10 ist Petrus sowieso da, aber er ist die Hauptfigur. Er wird von Gott vorher instruiert. Lesen Sie sich das ruhig durch, Kapitel 10. Wie Gott ihm deutlich macht, hör mal zu, die Heiden sind nicht unrein. Die Heiden sind dafür da, dass sie auch gerettet werden. Und das Ende der Geschichte, Kapitel 11, heißt dann, als Petrus von dem Glauben der Heiden berichtet, dass die Leute in Jerusalem sagen, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Heiden die Buße gegeben zum Leben. Lassen Sie sich den Satz mal runtergehen, Kapitel 11, Vers 18. Dann hat Gott also auch den Heiden die Buße gegeben zum Leben. Das war erstmal unvorstellbar und das ist der Hintergrund für das, was hier passiert. Dass Menschen, die nicht Juden waren, zu Christus kommen konnten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das hier zu ausführlich ist, wenn ich da so durch die Bibel acker mit Ihnen, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz, ein ganz wichtiger Abschnitt in der Bibel, um auch zu sehen, wo man als Gemeinde eigentlich wirklich steht. Was ist, wenn einer kommt und sagt, guck doch mal, Apostelgeschichte 8, du bist zwar Christ, du bist zwar gerettet, aber jetzt brauchst du noch die Steigerung. Jetzt kommt der zweite Level. Lass dir die Hände auflegen und dann passiert was. Manche sagen das so, manchmal passiert da was. Wie man das immer beurteilt, ist so eine Sache. Aber was hier klar sein sollte, ist, dass Apostelgeschichte 8, und darum habe ich das so ausführlich gemacht, kein Grund dafür ist, im Gesamtblick der Bibel sowas zu behaupten. Es war eine besondere Situation, das erste Mal, dass Nichtjuden mit dem Evangelium konfrontiert wurden. Und da kamen wir nicht einfach nur so zum Glauben, sondern da waren die Apostel als Autorität von Christus eingesetzt. Und so wie Petrus gesagt worden war, die Schlüsselfigur, diese Schritte mitzugehen. So verstehe ich das, und das viele, und so denke ich, bin ich überzeugt, und das soll nicht überheblich klingen, ist das richtig verstanden, im Gesamtkontext der Bibel. Die Hände wurden nicht aufgelegt immer, wenn jemand den Heiligen Geist bekam. Es ist also auch keine Amtshandlung, das waren die beiden Fragen. Muss das immer so gehen? Und ist das Empfangen des Heiligen Geistes, gehört zum Christwerden, eine Amtshandlung, dass mir jemand die Hände auflegt? Beides ist mit Nein zu beantworten. Keine zwei Stufen. Es gibt Glaubenswachstum. Und es gibt immer mehr Hingabe. Und soll es geben im Leben des Christen. Im letzten Punkt, machen wir noch ein bisschen schneller, da geht es noch um Simon. Wir haben eben die Geschichte gehört und haben einige Verse ausgelassen. Eigentlich sind in diesem Abschnitt zwei Geschichten. Eine allgemeine und eine von diesem Mann hier. Die schauen wir uns noch kurz an. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Können Sie sich die Situation vorstellen in der Stadt? Da sind Zeichen und Wunder, die kommen nicht von Gott, das gibt's. Da war jemand, der hat, wir wissen das aus der Bibel, über die Macht Satans Zeichen und Wunder vollbracht. Und die Leute waren sehr stark beeindruckt und hingen ihm an, folgten ihm nach. Und dann, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen. Also die Stadt ist eigentlich diesem Zauberer hinterhergelaufen und dann kam Philippus, hat gepredigt und dann haben sie Philippus geglaubt und das nächste, was passiert? Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Ist er Christ? Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Können Sie sich das vorstellen? Früher sind die Leute außer sich geraten, aufgrund dessen, was Simon getan hat. Jetzt kommt Philippus, die Zeichen, die Gott tut, sind größer als die von dem Simon, der übrigens in der Kirchengeschichte bekannt ist. Also das war nicht irgendwie so ein kleiner Fremdling, der da rumgelaufen ist. Da wird viel drüber geschrieben von ihm, scheinbar von ihm. Der hat ziemlich einen Einfluss gehabt, scheinbar, wie es aussieht. Die Leute hingen ihm an, dann kommt Philippus, dann glauben sie ihm. Und was passiert? Dann kommt Simon. Und glaubt auch diesem Evangelium. Eine Frage, wenn jemand so drin hängt in der Zauberei und sich so mit Satan, um das direkt zu sagen, verbündet hat, glauben Sie, dass der gläubig werden kann? Glauben Sie das? Klar. Definitiv. Ob das so häufig geschieht, wenn jemand so in den Krallen Satans hängt, das ist noch eine Frage. Der Unterschied ist riesig zu Christus. Und wir sehen gleich noch, dass da viel dran hängt. Aber das eine ist ganz wichtig, Gott kann so etwas vergeben. Das Evangelium gilt auch für Simon. Die Frage ist, hat er wirklich geglaubt? In die nächsten Verse, ab Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Wie finden Sie das? Können Sie sich das vorstellen, wie der früher da rumgemacht hat und magisch Zauberei wirklich übernatürliche Dinge bewirkt hat, aus der Kraft Satans? Das gibt es heute auch noch. Und dann kommt der Philippus und dann kommen die Apostel. Bei Philippus heißt es da schon vorhin in Vers 13, er geriet außer sich. Und jetzt die Apostel, die legen denen die Hände auf und es passieren noch mehr Wunder. Boah, ey, das brauche ich auch. Geht nach Hause, falls es nicht dabei hatte, holt Geld und sagt, Leute, ich mache da mit. Wie viel braucht ihr? Und dann kommt so ein bisschen harte Tourseelsorge von Petrus. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, in die Hölle. Weil du gemeint hast, dass du die Gabe Gottes, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So. Der Typ war getauft. Kann ich das vorstellen? Ich weiß nicht, ob Petrus nachher mit Philippus gesprochen hat. Ey, Philippus, ein kleines Wörtchen muss ich mit dir reden. Also ein bisschen voreilig warst du schon? Ich weiß nicht. Gott hat es bei manchen bei mir, sag mal. Wenn man tauft, ist das Bekenntnis, was jemand sagt. Wir können anderen nicht ins Herz schauen. Keine Ahnung, was da hinter der Bühne noch ablief später. Lohnt sich auch nicht zu spekulieren. Aber was vor der Bühne ablief, ist deutlich. Petrus macht ganz deutlich, dass Gabe Gottes nicht zum Kauf und Verkauf steht. Haben Sie den Begriff Simonie schon mal gehört? Wer sich mit der Kirchengeschichte befasst, kennt den. Simonie bedeutet, bedeutet den Kauf oder Verkauf von geistlichen Ämtern oder Dingen. Wo jemand ein paar Mark übrig hatte und hat sich den Bischofsposten gekauft früher. Der Begriff Simonie, dass ich geistliche Dinge oder Ämter kaufen kann, kommt von hier. Können Sie sogar im Fremdwörterduden nachschauen. Ich habe es heute Morgen auch nochmal nachgeguckt. Steht da so. Aber wir können, und das ist das Erste, was wir auch von Simon oder aus dieser Geschichte lernen können, Gottes Gabe steht nicht zum Kauf oder Verkauf. Und das muss nicht so krass sein wie hier bei Simon. Es gibt auch in Gemeinden die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen über die Macht des Geldes. Wir sollten uns davor hüten, das zu tun, wenn wir die Möglichkeit hätten. Und das ist nicht nur, indem ich viel gebe. Vielleicht auch, indem ich mal nichts gebe, wenn mir die Person nicht passt. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, sagt Petrus zu Simon. Und dann kommt der Schlüsselsatz. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. War Simon gläubig? So ganz sicher kann man das nicht sagen, denn Petrus sagt noch mehr dazu. Aber ich habe den Eindruck nicht. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag, die Motivation deines Herzens vergeben werde. Jetzt kommt das Urteil, darum denke ich, dass er nicht gläubig war. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Und hier sehen wir etwas, was mit dem Okkultismus normal einhergeht. Bande der Ungerechtigkeit. Das sind Fesseln. Hier geht es um Fesseln. Darum, dass jemand wie gefesselt ist an etwas und nicht freikommt davon. Und Petrus sagt, und das zeigt Gott ihm scheinbar, ich sehe, oder er sieht es durch die Situation, ich sehe, dass du da noch drin hängst. Ich wage den Satz, dein Glaube ist nicht echt. Dein Herz ist nicht aufrichtig. Und das sehe ich an dem, was du hier tust. Ich gehe davon aus, dass das so war, ohne das hundertprozentig sagen zu können. Aber eine Sache können wir auch davon lernen. Die Frage des Herzens, wie aufrichtig ich bin, wenn ich bei diesem Christsein mitmache. Warum habe ich mich taufen lassen? Warum mache ich das oder das mit? Warum arbeite ich in der Gemeinde mit? Ist mein Herz aufrichtig? Geht es um Gott? Könnte es sein, dass der eine oder andere Dinge mitgemacht hat und sagt, ich habe mich immer als Christ bezeichnet, aber es war eigentlich mehr, weil man das in der Familie so machte? Mir geht es hier nicht darum, dass ich mich jedes Mal, wenn ich gesündigt habe, frage, war meine Bekehrung echt? Das will ich hier absolut nicht anschieben. Aber wenn man sich noch nie Gedanken gemacht hat, ob die eigene Bekehrung wirklich echt war, sollte man das tun. Ist mein Herz aufrichtig vor Gott? Mit welcher Motivation sagen wir, dass wir Christ sind? Glaube ist dann echt, wenn das Herz aufrichtig ist. Wie die Samariter Christen wurden, ist eine heile Geschichte. Steckt viel Hintergrund drin. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gefoltert mit dem, wodurch wir gegangen sind. Aber es sind manche grundsätzliche Sachen gewesen, die auch für den Blick, wie ich mit anderen Dingen umgehe und mit Theologie umgehe, wichtig sind. Wie stehe ich dazu, wenn mir jemand sowas vorliest und sagt, dir fehlt da was, du brauchst noch die zweite Zündung? Muss man mit umgehen lernen. Vielleicht haben Sie es selbst schon mal erlebt, diese Herausforderung. Wenn andere mit der Bibel kommen und sagt das und das und das, dann sollte ich mich einordnen können. Und darum war das heute Morgen da ein bisschen gründlicher.